Viele wissen gut Bescheid über die westliche Medizin, über unsere Schulmedizin, was die Schulmedizin zum Thema Unfruchtbarkeit sagt, Kinderwunsch, Schwangerschaft. Ich glaube, da sind wir ganz, ganz gut mittlerweile informiert. Ich selber habe ja auch wirklich viele Folgen zu diesen Themen gemacht. In der letzten Folge ging es um das Thema Ayurveda und Kinderwunsch. Und das war für mich auch ein sehr persönliches Thema und das habe ich letztes Mal gar nicht erwähnt, aber es ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, bevor ich das allererste Mal in meinem Leben überhaupt schwanger war, kam das Thema Ayurveda direkt zu mir geflogen und es kam wirklich direkt auf den Fuß gefallen, so doll, dass mich das so gecatcht hat, dass ich alles von jetzt auf gleich umgestellt habe. Die Ayurveda, die bestimmt dich als Mensch in drei verschiedenen Typen, das heißt auch Doshas. Es gibt den Pitta-Typen, Vata-Typen und Kapha. Und dann gibt es diese sogenannten Mischtypen. Ich selber bin ein Mischtyp zwischen Vata und Pitta. Genau. Ja, und das war so für mich, glaube ich, auch der erste Hebel, den ich ziehen konnte, um schwanger zu werden, weil wie sich bei mir hinterher rausgestellt hat, hinterher heißt 10 Jahre später ungefähr oder 9 Jahre später, als es dann nochmal in den nächsten Kinderwunsch ging. Genau, es hat sich herausgestellt, dass ich PCO so ein bisschen grenzwertig hatte und das hatte ich wohl auch schon damals. Heute verstehe ich auch viele Zusammenhänge, die mir damals auch keiner erklärt hat, wo ich es aber auch ehrlicherweise nicht hinterfragt habe. Ja, und kurz danach war ich schwanger mit meinem Sohn und dieses Thema Ayurveda möchte ich unbedingt mit euch teilen, weil ich ganz viele spannende Ansätze einfach so wichtig finde, die wir auch gar nicht so in unserer Welt hier in Deutschland mitbekommen, wenn wir uns nicht proaktiv damit beschäftigen, die aber so viele Schätze in sich tragen. Und wie gesagt, in der letzten Folge ging es um das Thema Ayurveda im Kinderwunsch. Heute geht es um das Thema Ayurveda in der Schwangerschaft. Also wenn du schwanger bist, dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr für dich. Das ist bestimmt eine richtig freudige, gute, tolle Nachricht. Und auch wenn du im Kinderwunsch bist, dann kann die Folge für dich spannend sein. Denn das passiert am Ende dann ja doch alles ganz schnell. Auf einmal bist du dann schwanger und dann ist die Frage, was tue ich jetzt? Was kann ich machen, um ein gesundes, glückliches Baby zu haben. Und so heißt auch das Programm, an dem ich mich jetzt orientiert habe, von Dr. Shari Balai Tambe. Das ist, und Dr. Med Yasmin Kushbovarani Gogia, genau, das waren nämlich zwei. Und die haben ein Programm ausgearbeitet, ein Buch darüber geschrieben und das heißt Glückliche Schwangerschaft, glückliche Babys. Und das ist genau mein Thema für heute. Also wenn da eins von dem, was ich gerade erzählt habe, auf dich zutrifft oder du einfach auch in deine Gesundheit kommen möchtest, dann hör dir unbedingt diese Folge an. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, das mit dir heute zu teilen. Und jetzt geht's los!
Googlest du öfter Eizellen, Hormone und Schwangerschaftstest als Urlaubsziele? Fragst du dich, wie etwas so Natürliches so kompliziert sein kann? Dann willkommen bei Hallo Wunschkind, dem Podcast für alle, die noch warten. Ich erzähle dir, wie es bei mir wirklich war. Ich rede mit anderen Frauen, die genauso wissen, wie sich Kinderwunsch anfühlt, im Real Talk und in der virtuellen Mädelsrunde. Du stellst deine Fragen und ich gebe dir ehrliche Antworten. Und wenn es ganz tricky wird, holen wir uns Profis dazu, die uns genau das erklären, was wir alle wissen möchten. Und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Der Moment, wo du erfährst, dass du schwanger bist, der bleibt auf jeden Fall unvergessen. Manche Frauen spüren das ja schon dann direkt, wenn es zu einer Befruchtung gekommen ist. Das ist ganz verrückt und crazy. Also hört man immer wieder diese Geschichten, dass Frauen es einfach spüren und dieses Gefühl haben, es ist jetzt irgendwas anders, es ist irgendwas passiert. Gleichzeitig möchte man da sich nicht so viele Hoffnungen machen und möchte auch nicht wieder enttäuscht werden. Aber dieses Gefühl, wo viele Frauen hinterher sagen, irgendwie habe ich das gespürt, dass da irgendwas anders war. Ich selber habe das auch bei allen dreien Kindern, wo ich das Gefühl hatte, ja, das ist irgendwie jetzt anders. Also irgendwas könnte jetzt anders sein, sagen wir es mal lieber so. Also gerade so nach einer Geschichte mit Fehlgeburten bist du natürlich auch, ja, also für diejenigen, die es erlebt haben, die Fehlgeburten hatten, ist es nochmal ganz sensibel und nochmal anders, weil dann warst du ja auch schwanger und dann ist es irgendwann gegangen. Rückblickend kann ich aber noch trotzdem auch sagen, besonders bei den dreien Kindern, die ich jetzt habe, war das schon sehr klar und deutlich. Und ich habe das bewusst im Kopf gehabt, habe aber auch gleichzeitig Angst gehabt, dass ich mir da jetzt zu viel Hoffnungen mache und es ist vielleicht auch gar nicht so. Und es, naja, auf jeden Fall, dieser Moment, wenn du es dann wirklich weißt, dass du schwanger bist, ist auf jeden Fall immer ein ganz besonderer, der ist einfach wirklich, der brennt sich, glaube ich, auch in deinen Kopf ein. Ja, erst macht man ja meistens einen Schwangerschaftstest zu Hause, dann bekommt man die Bestätigung irgendwann mal vom Gynäkologen und auch dieses Geheimnis, was am Anfang so über einem liegt oder zwischen, also zwischen dir und deinem Partner, deiner Partnerin, wenn du es weißt und man teilt das noch nicht mit allen, ist es ja auch immer richtig schön, die Reaktion der Freunde, der Familie, die 100 Fragen, das ist auch alles irgendwie schön. Und dann kommen die eigenen Fragen, ist mein Baby gesund, wird es ein Junge, wird es ein Mädchen oder sind es vielleicht Zwillinge? Also Fragen über Fragen, die sich dann einem erstmal stellen. Und das ist auch so eine ganz aufregende Zeit und deswegen ist es auch nicht schlecht, wenn du diese Folge hörst, wenn du noch nicht schwanger bist, weil sich das dann erstmal alles schon mal sortieren kann. Denn ja, das Leben ist, glaube ich, dann jetzt auch gleich anders. Sobald sich der Embryo nämlich eingenistet hat, dann verändert sich ganz, ganz viel im Körper. Bei ganz vielen Frauen kommt es während dieser Umstellungsphase zu kleineren Beschwerden. Ja, meistens sind sie ja harmlos. In der Regel nach dem dritten Monat sind sie vorbei. Kann ich auch nur aus Erfahrung sprechen. Bei mir war es zum Beispiel die Übelkeit oder auch bestimmte Gelüste. Leider war es bei mir auch das Thema mit dem Erbrechen. Viele Frauen haben auch noch andere Sachen, andere Symptome wie Schwindelanfälle oder auch, und das hatte ich auch, diese Abneigung gegen ganz bestimmte Gerüche. Viele Frauen riechen auch in der Schwangerschaft wie ein Hund. Bei mir war das so, bei vielen anderen Frauen ist das auch so. Sodbrennen ist auch so der Klassiker, hatte ich so die letzten Monate auch bei allen drei Kindern. Und was ich auch viel hatte, auch am Anfang, das war eine absolute Müdigkeit, ein Schwächegefühl. Oder viele haben Konzentrationsprobleme, Herzklopfen oder auch Gänsehaut am ganzen Körper ohne ersichtlichen Grund. Oder auch Konzentrationsschwierigkeiten mit so einer tiefen inneren Zufriedenheit. Ja, diese ganzen typischen Symptome zeigen sich nicht bei allen werdenden Mamas. Es gibt ein paar Frauen, die Glück haben und in den ersten Monaten wirklich so gar nichts merken. Da aber jede Schwangerschaft einfach einmalig ist, kann eine Frau bei einer weiteren Schwangerschaft natürlich auch verschiedene Symptome erleben, die auch abhängig sind von der Konstitution des Babys. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, am häufigsten treten in den ersten 2 bis 3 Schwangerschaftsmonaten die Übelkeit auf, Appetitlosigkeit. Und dagegen gibt es ayurvedische Kräuterzubereitungen, die helfen können. Jetzt hier mal eine ganz schnelle Abhilfe bei morgendlichem Erbrechen. Und ich sag's euch, ich hätte es einfach schon gerne früher gewusst bei meinem Sohn, wo es mir so schlecht ging, weil ich habe es auch schon mal erzählt, ich war damals 2 Wochen zu Hause, habe mich da übergeben, am laufenden Meter sozusagen. Habe im Krankenhaus dann 2 Wochen ambulant auch nochmal, nicht ambulant, habe stationär nochmal gelegen mit Infusion, mit Medikamenten, die irgendwie so gar nichts gebracht haben. Das Einzige, was mir geholfen hat, das waren wirklich diese Infusionen. Genau, und ich hätte es gerne gewusst, was ich euch jetzt erzähle, was ihr gut machen könnt, probiert's mal aus. 1/2 Teelöffel Koriandersamen, ganz oder gemahlen, 1/2 Teelöffel Zucker und 2 bis 3 Teelöffel roher Reis, möglichst aus Bioanbau. Sowieso sollten die Lebensmittel, wenn es möglich ist, immer aus dem Bioanbau kommen. Und dann weicht ihr die Koriandersamen 30 Minuten lang in Wasser ein, zermalt das zu einer Paste, mischt Zucker unter und den Reis, den legt ihr in 1/2 Tasse Wasser, lasst den 10 Minuten ziehen und dann den Reis im Wasser ausdrücken, alles durch ein Sieb gießen, um den Reis vom Wasser zu trennen Und zusammen wird es dann alles gerührt mit der Korianderzuckerpaste. Ja, und dann nehmt ihr das morgens ein. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter, ja, ein was Gutes, was ihr schon mal ausprobieren könnt, wenn euch schlecht ist morgens. Jetzt kommt für mich nochmal ein ganz wichtiger Punkt. In der ayurvedischen Tradition ist es so, dass es erwartet wird, und das ist für mich ein wirklich wichtiger Punkt, dass die Familie, dass die Freunde, dass das ganze Umfeld der Schwangeren, die Schwangere unterstützt, komplett in physischer Form, in psychischer Form. Die ganze Aufmerksamkeit wird fürs Wohlbefinden der Schwangeren auch einfach da sein. Dazu gibt es auch in den vedischen Schriften viele detaillierte Verhaltensregeln für die werdende Mama und ihr Umfeld. Naja, und da mögen vielleicht manche Vorschläge auf den ersten Blick ein bisschen streng wirken und auch aus schulmedizinischer, gynäkologischer Sicht sind sie vielleicht nicht zwingend erforderlich, aber viele Anregungen sind wirklich bemerkenswert, vor allem wenn es um das Wohlbefinden von Mama geht und um das Kind geht. Wenn Störfaktoren wie Überforderung komplett gemieden werden, wenn es um eine gesunde Lebensweise während dieser wichtigen Zeit geht, da gibt es aus der ayurvedischen Lehre ganz viele wertvolle Impulse. Und diese Impulse gebe ich euch jetzt hier mit. Als ersten Punkt, achte auf eine Nahrung, die ausreichend Lebenskraft liefert, damit der Fötus mit genügend Nährstoffen versorgt sind. Also natürliche Bedürfnisse wie Wasserlassen, Stuhlgang, Blähungen sollten nicht unterdrückt werden. Und wenn der Drang zum Wasserlassen unterdrückt wird, dann erhöht sich das Risiko eines Harnwegsinfekts. Ja, und durch diesen unnötigen Druck wird der Druck halt auch auf den Uterus ausgeübt. Das Zurückhalten von Darmgasen könnte zu Übelkeit, zu Sodbrennen führen. Unterdrücken eines natürlichen Stuhlgangs kann zu Appetitlosigkeit führen. Und deswegen soll man auf nicht zu harten oder unbequemen Oberflächen oder durchhängenden Sesseln sitzen. Gewöhnt euch einfach an, immer mit aufrechter Wirbelsäule zu sitzen. Vermeide gekippte oder schräge Position und schlaf möglichst auf der linken Seite, damit euer Gewicht nicht auf die Hohlvene, also die Vena cava heißt sie auch, drückt. Und so wird der Blutfluss auch zum Herzen nicht behindert. Genau. Und im Ayurveda wird für Schwangere generell die Seitenlage beim Schlafen empfohlen, da in der Rückenlage die Gefahr besteht. Das sagt die Ayurveda jetzt, ne? Ich möchte euch keine Angst machen, dass sich die Nabelschnur um den Nacken des Fötus windet. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich das so höre, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie ich dazu stehe, aber wir wollen ja heute über die Ayurveda sprechen und nicht über meine Meinung. Deswegen, genau, das ist die Empfehlung aus der ayurvedischen Lehre und auch, was da noch drauf kommt, reduziere störende Geräusche, Lärm, laute Musik auf ein Minimum. Schau, dass es dir einfach gut tut. Vermeide Stöße, Erschütterungen aller Art und im ersten Drittel der Schwangerschaft auch lange Reisen. Das gilt auch für die letzten beiden Monate der Schwangerschaft, in denen der Fötus sehr stark wächst. Wenn es geht, vermeide da lange Reisen. Und wichtig auch, trag in der Schwangerschaft lockere, bequeme Kleidung, nichts eng anliegendes, was die Blutzirkulation behindert. Also zu enge Jeans und Röcke, die den Bauch einschnüren, sind ungeeignet. Man spürt es aber auch selber, sowas auf jeden Fall mein Empfinden. Ich konnte das auch gar nicht ertragen, wenn das irgendwie zu eng am Bauch war, gerade so am Bauch. Das ging bei mir gar nicht. Also das habe ich dann auch selber schon von alleine gemerkt, dass das ungeeignet ist. Auch High Heels können Rückenschmerzen und Unfälle verursachen. Wenn du rauchst, gib es bitte spätestens in der Schwangerschaft auf, da Nikotin der geistigen und körperlichen Entwicklung des Babys schadet. Auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob ich es erzählen soll. Aber ich war ein bisschen irritiert damals, als ich im Krankenhaus war mit meinem Sohn. Ich hatte vorher auch geraucht, ehrlicherweise, habe dann aber direkt aufgehört zu rauchen, als ich schwanger war. Und ja, genau, und dann war ich ja in der Klinik wegen meiner Übelkeit und Erbrechen. Und es waren einfach so viele schwangere Frauen mit einem dicken Bauch, die einen richtig dicken Bauch hatten. wo man es auch gesehen hat, dass sie schwanger sind, die am Rauchen waren vor der Klinik. Das war ein bisschen schockierend für mich. Das habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Muss am Ende jeder selber für sich entscheiden. Ich finde es aber, es hat sich für mich komisch angefühlt, sagen wir es mal einfach so. Noch eine Empfehlung ist, nicht nachts zu spät aufzubleiben, denn Vater und Peter werden ja dadurch vermehrt. Deswegen lieber mal ein Schläfchen am Nachmittag machen, wenn man müde ist. Da spricht gar nichts gegen. Man sollte dabei aber nicht in einen tiefen Schlaf fallen, da dies Kapha vermehrt. Also Kapha, Vata und Pitta sind ja die drei Doshas. Und auch noch ganz wichtig, beschäftige dich möglichst nicht mit unangenehmen Dingen oder familiären Streitigkeiten. Auch Bücher und Filme können einen starken Eindruck hinterlassen, klar. Und das kann sich aufs Ungeborene übertragen, deswegen Horrorfilme und entsprechende Bücher lieber vermeiden und sorg dafür, dass du dich seelisch ausgeglichen fühlst, dass du, wenn du zu Ängsten und Grübeleien neigst, möglicherweise auch mit Meditation und schöner Musik oder eine schöne Lektüre so ein bisschen inspirieren kannst, ein bisschen ausgleichend, eine ausgleichende Wirkung schaffst, dass es dir mental und psychisch auch besser geht. Jetzt kommen wir mal zum Thema Sex in der Schwangerschaft. Denn tatsächlich empfiehlt Ayurveda, fast während der ganzen Schwangerschaft auf Geschlechtsverkehr zu verzichten. In jedem Fall im ersten und im dritten Trimester. Begründet wird das damit, dass während der Schwangerschaft Vagina und Uterus außergewöhnlich empfindlich sind. Außerdem ist gerade zu Beginn der Schwangerschaft der Embryo natürlich noch etwas instabil. Es besteht die Gefahr einer Fehlgeburt. Und auch in den letzten 3 Monaten sollte die werdende Mama laut Ayurveda keinen Geschlechtsverkehr haben, da er als vermeidbare Anstrengung, die im Extremfall das Wachstum des Fötus gilt, beeinträchtigen könnte. Also aus schulmedizinischer Sicht sind solche Vorsichtsmaßnahmen übertrieben. Der Fötus ist gut geschützt, solange die Frau keine Schmerzen empfindet, ist alles erlaubt. Manche Stellungen werden zunehmend schwieriger, wenn der Bauch wächst. Da ist ein bisschen Kreativität gefragt. Nur wenn medizinische Gründe dagegen sprechen, raten auch Gynäkologen zum Verzicht. Dazu gehören vor allem Blutungen in der Schwangerschaft oder eine vorzeitige Wehentätigkeit. Lasst uns noch mal kurz über die Untersuchungen in der Schwangerschaft sprechen. In den deutschsprachigen Ländern wird Schwangeren empfohlen, das wissen wir ja alle, Folsäure in Kombination mit anderen Vitaminen und auch Eisenpräparate einzunehmen. Ich glaube, das ist so das Erste, was ich gemacht habe, als ich schwanger war. Oder vorher habe ich es auch schon gemacht. Im Kinderwunsch habe ich schon Folsäure genommen, habe auf mein Eisen geachtet. Das ist auch ganz wichtig, dass du vorher schon gut aufgestellt bist, weil dein Körper braucht in der Schwangerschaft ganz viel Eisen, ganz viel Nährstoffe im Allgemeinen. Und wenn dein Körper deine Akkus quasi, deine Nährstoffe, wenn das zu wenig ist, wenn das leer ist, bist du erstens mal schwerer schwanger. Und zum Zweiten kannst du gar nicht so schnell aufbauen, dass du dein Kind damit versorgen kannst und dich. Deswegen achte schon vorher am besten auf gute Eisenwerte. Und Folsäure ist auch sehr wichtig. Am besten eine bioverfügbare Folsäure, zum Beispiel Methylfolat. Und während der Schwangerschaft erfolgen natürlich auch unzählige Untersuchungen durch Gynäkologen oder auch durch die Hebamme, was normalerweise alle 4 Wochen stattfindet. Das ist dann die sogenannte Vorsorgeuntersuchung. Und ab der 28. Woche alle 2 Wochen, ab der 37. Woche findet wöchentlich die Untersuchung statt und ab dem ET alle 2 bis 3 Tage. Genau, so sieht das ja in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern aus. Bei Risikoschwangerschaften werden von Anfang an alle 2 Wochen die Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt, ab der 37. Woche dann wöchentlich und ab dem ET alle 2 bis 3 Tage. Bei mir war das auch so in den letzten 2 Schwangerschaften, dass sie auch am Anfang alle 2 Wochen da war. Aber das lag nicht an den Schwangerschaften oder an meinem Alter oder an den Umständen, sondern das lag eher daran, dass ich das gerne so wollte, weil ich diese Angst hatte. Das lag eher an mir. Und meine Gündi ist darauf eingegangen, hat das auch gemacht. Und irgendwann mal wurde es dann auch für mich sicherer. Und dann war das dann okay, wenn da mal 4 Wochen dazwischen waren. Genau. Was wird gemacht bei den Untersuchungen? Auf jeden Fall wird erstmal Blutdruck gemessen, Urin kontrolliert. Die Blutwerte untersucht der Gynäkologe natürlich auch in regelmäßigen Abständen. Mindestens 3-mal werden Ultraschalluntersuchungen gemacht. Bei Bedarf, vor allem in der späten Schwangerschaft, erfolgt ein CTG zur Messung der kindlichen Herztöne und der Wehen und eine Bestimmung der Fruchtwassermenge und eine Doppleruntersuchung, sobald der Geburtstermin erreicht ist. Ultraschalluntersuchungen waren bei mir auch öfter. Ich glaube, bei vielen anderen Frauen, was ich mitbekomme, sind sie auch weitgehend öfter als 3-mal. Aber 3-mal ist so etwas, was so die Norm ist, wo man sagt, so mindestens 3 Ultraschalltermine sollten gemacht werden. Da werden aber auch noch zusätzliche Testuntersuchungen empfohlen, zum Beispiel die Blutgruppenbestimmung, HIV-Test, Antikörpersuchtest, Röteln-Titer, LSR, Test auf Syphilis ist das, Untersuchung auf Chlamydien aus dem Urin, Untersuchung auf CMV, das ist eine Virusinfektion, Untersuchung auf Toxoplasmose, Hepatitis B-Test, Untersuchung auf Parovirus B19, OGTT, das ist ja der Zuckertest, Glukosetoleranztest, der wird so zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche gemacht, B-Streptokokkentest, der wird in der Spätschwangerschaft gemacht. Also spätestens mit Bekanntwerden der Schwangerschaft kann man wirklich mit diesem vorgestellten Selbstfürsorgeprogramm, was ich gerade so ein bisschen erzählt habe, beginnen. Unterdrücke keine natürlichen Bedürfnisse wie Harndrang oder Blähungen, ganz wichtig. Und anstrengende Unternehmungen und kräftezehrende Reisen für die Dauer der Schwangerschaft, naja, sollte auf jeden Fall hinten angestellt werden. Grundsätzlich könnt ihr während der Schwangerschaft alles essen, was gesund ist und was euch bekommt. Achte einfach auf frische, ausgewogene Kost, möglichst aus Bioanbau und auf den besonderen Bedarf an Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen während der Schwangerschaft. Dazu gehören zum Beispiel Eisen und Kalzium. Wichtig ist auch, dass alles vertreten ist an Geschmacksrichtungen, ob süß, sauer, würzig oder scharf, salz, bitter, kann sehr, sehr vom Vorteil sein, wenn alles vorhanden ist in der Nahrung. Und wichtig ist auch, dass es dem Körper alle Nährstoffe liefert, um auch nach der Entbindung ausreichend Muttermilch zu bilden. Ja, und dass es dem Embryo auch für eine gesunde Ernährung und Entwicklung zuträglich ist. Und in diesem Sinne, da gibt es eine Reihe von Ernährungsempfehlungen für Schwangere. Wasser ist zum Beispiel wichtig oder förderlich oder sagen wir mal, Wasser ist sehr, sehr gut, wenn es ein Quellwasser ohne Kohlensäure ist, nicht nur in der Schwangerschaft. Der ideale Durstlöscher. Im Ayurveda kennt man verschiedene Techniken, um Wasser noch zu verfeinern und um ihm therapeutische Effekte zu verleihen. Besonders empfohlen wird heißes Wasser. Das wird dann kurmäßig getrunken, weil es die Verdauung anregt, weil es eine reinigende Wirkung hat. Also abgekochtes Trinkwasser wird vom Körper besonders leicht resorbiert. Auf bis zu einem Achtel seines ursprünglichen Volumens eingekocht, wirkt es wie ein Medikament oder wie ein Elixier. Also mindestens 20 Minuten lang das Wasser abkochen. Viele Frauen haben in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen. Das kann auch auf einen Kalziummangel zurückführen. Deswegen achte auch auf viel Kalzium. Viel Kalzium ist zum Beispiel auch in Sesam drin oder auch in Milch. Nur Achtung, viele haben ja auch eine Laktoseintoleranz. Milch kann auch Entzündungen triggern. Deswegen ist die Milch jetzt nicht bei jedem empfohlen. Und auch nicht, die Milch wird auch nicht empfohlen, die du normal im Supermarkt kaufen kannst, sondern wenn Milch, dann Bio- oder Heumilch mit natürlichem Fettgehalt, die weder homogenisiert ist, noch länger haltbar gemacht wird. Und bei Laktoseintoleranz besser vertragen wird auch Milch von A2-Kühen. Das sind Kühe von Rassen, deren Milch Beta-Casein vom Typ A2 enthält. Allerdings stammt der Großteil unserer Milch von A1-Kühen. A2-Milch ist bisher nur im ausgewählten Lebensmittelhandel und bei einzelnen Landwirten mit Direktvermarktung erhältlich. Was auch super gut ist, ist Ziegenmilch. Ist eine gute Alternative. von laktosefreier Milch wird abgeraten, da gerade Laktose wichtige Wirkstoffe enthält. Und wenn normale Milch gar nicht vertragen wird, kann das eine ganz gute Option sein. Auch von Milchersatz wie Soja oder Reismilch wird abgeraten. Häufig enthalten diese Produkte viel Wasser, viele Zuckerstoffe und außerdem fehlen ihnen die Inhaltsstoffe von Kuhmilch. Empfohlen wird, damit die Milch leichter verdaulich wird, ein 1/8 Teelöffel Ingwer gemahlen, 10 Körner Vidanga, das ist falscher schwarzer Pfeffer, das heißt Vidanga, 100 ml Wasser und 150 ml Milch. Alle Zutaten erhitzen auf niedriger Flamme, bis die Flüssigkeit um etwa 20% reduziert wird und absieben, heiß oder lauwarm trinken. Ja, genau. Genau. Und besonders gut für Mutter und Kind ist Milch mit Shatavari Kalpa. Dafür eine Tasse Milch, 1,5 bis 2 Teelöffel Shatavari Kalpa hinzufügen. Dieses Nahrungsergänzungsmittel mit indischer Wildspargelwurzel hilft dem Fötus auf gesunde Weise zu wachsen und unterstützt die Bildung der Muttermilch. Genau. Milch mit Shatavari Kalpa sollte auch in der Stillzeit unbedingt getrunken werden. Ich hatte auch in der letzten Folge was von Ghee erzählt. Buttermilch und Ghee sind nicht nur in Indien wesentliche Komponenten einer ausgewogenen Ernährung. Nimm alles drei von Beginn der Schwangerschaft an täglich zu dir. Besonders in den letzten 3 oder 4 Schwangerschaftsmonaten können Hämorrhoiden auftreten. Zur Vorbeugung ist Butter, Freunde, ein ausgezeichnetes Mittel, ergänzt von Beginn an der Schwangerschaft an täglich eure Mahlzeiten mit so 1 bis 2 Teelöffeln Butter, eine Tasse frische Buttermilch nach dem Mittagessen, fördert die Verdauung und ist allgemein gut für die Gesundheit. Buttermilch ist eine Vata-Kapha-Besänftiger, also leicht zu verdauen und als Lebensmittel bei allen Störungen des Magen-Darm-Trakts sehr zu empfehlen. Butter hat übrigens eine kühlende Wirkung, sie vermehrt Vitalität, Energie und Enthusiasmus und verbessert das Verdauungsfeuer. Das hört sich doch gut an. Viele Frauen kriegen ja auch gerade so am Ende ihrer Schwangerschaft Ödeme, Geschmacks- oder Appetitsverlust. Da ist es auch sehr, sehr wirkungsvoll, mit Buttermilch entgegenzuwirken. Hilft auf jeden Fall, die Schwellungen zu reduzieren. Noch bekömmlicher, noch gesundheitsfördernder ist es, wenn 1/4 Teelöffel Kreuzkümmelpulver und 2 Prisen Schwarzsalz auf ein Glas zugegeben werden. Und Ghee wird in der ayurvedischen Medizin mit einem Nektar verglichen, in dem viele gesunde Eigenschaften zugeschrieben werden. Und gerade Schwangeren wird empfohlen, zu den Mittags- und Abendmahlzeiten bis zu 4 Teelöffel Ghee zu sich zu nehmen. Im Ayurveda wird Wert darauf gelegt, warme Speisen vor allem mit Ghee zuzubereiten, denn es gilt als das hochwertigste und am besten verdauliche Fett. Wichtig für die Schwangerschaft sind gute Öle. Natives Olivenöl zum Beispiel ist ein sehr, sehr gutes Öl, ist eine sehr gute Fettquelle. Erhitzt sollte es aber nicht über 180 Grad werden. Und wenn wir zum Thema Malzucker kommen, was ja in den letzten Jahren stark in Verruf geraten ist, weil es Karies verursacht und in Verdacht steht, für so viele Krankheiten mitverantwortlich zu sein. Im Gegensatz dazu gilt Zucker im Ayurveda als Kraftspender für Herz und Gehirn und ist deshalb Bestandteil vieler Rezepte. Allerdings, und jetzt kommt das Allerdings, wird kein Industriezucker verwendet, sondern immer Rohrzucker. Also sollte euch der Zuckergehalt trotzdem zu hoch erscheinen, könnt ihr in allen Rezepten auch reduzieren. Fertigprodukte mit einem hohen Zuckergehalt sollte man sowieso grundsätzlich meiden, ebenso wie zuckerhaltige Getränke wie Cola, Limos, Eistee und so weiter. Candieszucker aus Rohrzucker ist von Natur aus nahrhaft, kühlend, beruhigt, pitter und verbessert auch die Stimme. Vielleicht sollte ich das mal probieren. Bei Übelkeit, jetzt haben wir wieder das Übelkeitsthema, und morgendlichen Erbrechen in den ersten 3 Monaten kann es auch helfen, ein Stück davon langsam im Mund zergehen zu lassen. Candieszucker passt ja auch sehr gut zur Butter. Also eine Kombination, die in der Schwangerschaft für jeden Tag empfohlen wird. Habe ich als Kind übrigens sehr geliebt. Candieszucker fällt mir gerade auch. Auch Honig empfiehlt Ayurveda in der Schwangerschaft täglich 1 bis 2 Teelöffel zum Beispiel morgens vor dem Frühstück in Panchamitra. Das ist auch ein Rezept, was ich euch gleich nochmal nennen werde. Oder auch in Milch aufgelöst. Honig soll die Intelligenz fördern, Pitta und Kapha ausbalancieren, die Blutreinigung unterstützen. Niemals über 40 Grad bitte erhitzen, denn dann wirkt es nicht mehr. Und auch nach ayurvedischem Verständnis kann erhitzter Honig langfristig sogar toxisch wirken. Dadurch die Hitze veränderten Enzyme, Stoffwechselschlacken gebildet werden, das Blutgewebe wird verunreinigt. Deswegen also heiße Milch mit Honig sollte immer lauwarm sein. So, also in Deutschland werden Folsäure und Jodid während der Schwangerschaft als Ergänzung immer empfohlen. Eisen sollte auch supplementiert werden, falls Bedarf besteht natürlich. Ayurveda empfiehlt, ein besonderes Augenmerk auf Eisen und Kalzium zu legen. Eisenmangel kann zu Schwäche, schneller Ermüdung, Herzklopfen, Glanzlosigkeit von Haut, von Haaren, auch von Haarausfall, von Lustlosigkeit führen. Auch die Entwicklung des Embryos kann unter einem Eisenmangel leiden. Deswegen ganz viel Blattgemüse essen wie Spinat, Pak Choi, Mangold oder auch Brokkoli, rote Beete, Augenbohnen, Hirse, Amaranth. Gerne auch mit ein bisschen Zitrone abschmecken. Das liefert ganz viel Vitamin C, was optimal ist für die Aufnahme von Eisen. Schön sind auch schwarze Rosinen, Granatäpfel, Äpfel und Safran. Das trägt ebenfalls zu einer erhöhten Eisenzufuhr bei. Rohrzucker, wie es gerade schon genannt ist, enthält natürliches Eisen und kann beim Kochen oder in Tee und Kaffee in kleinen Mengen verwendet werden. Kaffee ist übrigens auch nicht sehr empfohlen in der Schwangerschaft. Und andere Kalzium- und Eisenlieferanten sind Weizen, Fingerhirse, leicht verdauliche Hülsenfrüchte wie Mungdal und Thordal. Gelben Linsen, Kokosnüsse, getrocknete Datteln, Mohnsamen und auch ayurvedische Nahrungsergänzungsmittel wie Rosenmarmelade oder indische Stachelbeere mit Amla können die Blutbildung gut unterstützen. Übrigens auch durch die Verwendung von nicht beschichteten Gusseisentöpfen und Pfannen könnt ihr eurem Körper bereits auch beim Kochen Eisen zuführen. Also wer unter einem signifikanten Eisenmangel leidet, da reicht, klar, diese Maßnahmen alles nicht aus. In dem Fall ist ärztlicher Rat auf jeden Fall unumgänglich. Deckt den Nährstoffbedarf am besten mit frischen Lebensmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln mit natürlichen Inhaltsstoffen. Sie enthalten wichtige Nährstoffe wie sekundäre Pflanzenstoffe und können vom Körper leichter aufgenommen werden als prozessierte Produkte. Und das gilt auch für Eisen- und Kalziumquellen. So, bevor ich es jetzt vergesse, ich gebe euch mal schnell das Rezept. Das ist ein Frühstücksrezept und Snacks, das Panchamrita-Rezept. Das ist für eine Portion, dafür braucht ihr einen Teelöffel Rohrzucker, einen Teelöffel Honig, einen Teelöffel Joghurt, zwei Teelöffel Ghee und 7 bis 8 Teelöffel lauwarme Milch. Die Zutaten in dieser angegebenen Reihenfolge verrühren. Das gibt Kraft, ist gut fürs Herz, fürs Gehirn, es kräftigt das Herz, die Augen, bringt 3 Doshas ins Gleichgewicht, ist gut für Shukra Dhatu, also bringt das Vata-Dasha ins Gleichgewicht, verbessert die Intelligenz, stärkt das Verdauungsfeuer, bringt Vata- und Pitta-Dosha ins Gleichgewicht und stärkt Kapha-Dosha, stärkt Geist und Körper, vermehrt die Lebensenergie und nährt alle Doshas. So, das nochmal als kleine Frühstücksidee. Die Frage, kann man vegetarisch essen in der Schwangerschaft? Also, dass Eier nicht und nicht vegetarische Lebensmittel notwendig sind, um den steigenden Eiweißbedarf in der Schwangerschaft zu decken, ist ein weltweit verbreiteter Irrtum, sagt die Ayurveda. Eine vegetarische Ernährung kann Mutter und Kind durchaus mit allen Nährstoffen versorgen, auch mit einer angemessenen Menge Eiweiß in leicht verdaulicher Form. Wenn ihr mehr Rezepte haben möchtet, dann könnt ihr ja gerne auf dieses Buch zurückgreifen. Da steht auch nochmal alles gebündelt drin. Genau, wichtig ist auch ganz viel Gemüse, frisches Gemüse, möglichst bio und saisonal, darf natürlich in keiner Mahlzeit fehlen. Ja, und auch Obst sollte 2-mal am Tag gegessen werden, zumindest ja laut diesen beiden Ärzten oder laut der Ayurveda. Also Äpfel, Feigen oder auch Granatäpfel, Orangen, Mandarinen, Trauben. Die Auswahl ist natürlich riesengroß. Äpfel, Feigen und Granatäpfel Die wirkt blutbildend. Saure Früchte wie zum Beispiel Orangen oder Grapefruits, die sind reich an Vitamin C, was die Blutbildung oder auch die Eisenaufnahme indirekt unterstützt. In der ayurvedischen Literatur werden Trauben zum Beispiel auch als die besten aller Früchte bezeichnet. Ganz wichtig, gründlich bitte waschen. Ich habe da letztens auch einen Beitrag zu gemacht, wie ich mein Obst und Gemüse wasche. Ich nehme dazu ein Biospülmittel, wasche das alles schön durch, lasse das ein bisschen im heißen Wasser auch liegen. Heißes Wasser alleine tötet jetzt nicht die Pestizide ab, deswegen nehme ich auch nochmal dieses Spülmittel, wasche das nochmal ordentlich ab und dann bürste ich nochmal mit einer Gemüsebürste bestmöglich alles ab. Das ist besonders auch bei Trauben ganz wichtig oder auch bei Paprika. Paprika ist so stark gespritzt. Trotzdem, auch wenn ihr Bio-Sachen, Bio-Gemüse, Bio-Obst und so weiter nehmt, trotzdem waschen nicht vergessen. Ihr könnt auch Rosinen nehmen statt Trauben. 10 bis 12 Rosinen sind ideal. Kann man auch ein paar Stunden in Wasser einweichen lassen. Sie wirken blutbildend. Sie sorgen für einen guten Stuhlgang. Oder auch Wassermelonen, Guaven, Birnen kann man super essen in der Schwangerschaft. Vielleicht mal auch einen unverdünnten, möglichst frisch gepressten Orangensaft, Mandarinensaft. Das nährt das Blut, es fördert die Entwicklung des Fötus und es unterstützt auch die Bildung von Muttermilch nach der Entbindung. Was richtig gesund auch ist in der Schwangerschaft, richtig gut ist auch Kokoswasser. Kokoswasser ist aus ayurvedischer Sicht wichtig für die Bildung von ausreichend Fruchtwasser. So ist es. Das zarte Fruchtfleisch der Kokosnuss ist leicht verdaulich, nahrhaft, beruhigt Pitta. Und allgemein kann man sagen, nährt die Kokosnuss Fleisch und Muskeln, sorgt dafür, dass die Haut, die auch von dem Mamsa Dhatu gebildet wird, das sind ja so diese ganzen Fachbegriffe, die bleibt einfach gesund und strahlend. Kann man auch raspeln, kann man frisch essen oder auch getrocknet. Gut auch für die Zubereitung von Gemüse, von Linsen oder ein Chutney. Ja, und saure Früchte wie zum Beispiel Ananas oder Erdbeeren nur gelegentlich und außerhalb der Saison sowieso überhaupt gar nicht. Insbesondere auch, wenn man Hautprobleme hat oder auch zu Entzündungen neigt. Und auch unreife Papayas können Gebärmutterkontraktionen verursachen und schlimmstenfalls eine Fehlgeburt auslösen. Deswegen grundsätzlich nur reife Früchte essen und Papaya am besten ganz meiden. Genau. Die ayurvedische Philosophie, die tritt auch dafür ein, Milch und Sahne nicht mit Früchten zu kombinieren. Warum? Weil die Mischung aus Milch, Eiweiß und Fruchtsäuren im Körper zu Gärprozessen führt und dieser übermäßige Genuss von solchen Speisekombinationen in der Schwangerschaft könnte einer der Gründe dafür sein, dass bei Neugeborenen immer mehr Allergien, Atemwegsprobleme und Hautleiden auftreten. Mir fällt dazu auch ein, dass das auch eine Kombination ist, die nicht gut für die Leber ist. Ich habe mich auch viel mit der Lebergesundheit beschäftigt. Also Früchte und Milchprodukte sollte man nicht kombinieren, genau. Da sich ja jeden Monat in der Schwangerschaft andere Organe bilden und anderes Gewebe bildet, werden jeden Monat einzelne individuelle Nahrungsmittel empfohlen in der Ayurveda. Und zwar ist das wirklich unterteilt nach Monat. Ich möchte euch das mal ganz kurz eben sagen, von Monat 1 bis Monat 9, was die Ayurveda dazu sagt. Also im ersten Monat, also quasi, wenn man die Schwangerschaft erstmal nur vermutet, dann sollte man über den Tag verteilt kleine Mengen Milch, etwas warm, also so in Zimmertemperatur schluckweise trinken, was Gesundes essen, was leicht Verdauliches essen. Und während der gesamten Schwangerschaft ist der tägliche Konsum von Milch und Milchprodukten auch gerne mit ayurvedischen Kräutern sehr empfohlen. Das war jetzt der erste Monat. Zweite Monat wird es empfohlen, auch Milch mit süß schmeckenden Kräutern wie Shatavari oder Bala, das ist eine Sandmalve zum Beispiel, das zum Beispiel trinken. Alternativ kann man auch Shatavari Kalpa zufügen. in diese Milch. Genau, also Milch. Im dritten Monat wird empfohlen, Milch mit Ghee und Honig zu trinken. Also ein Teelöffel Honig und 2 Teelöffel Ghee in eine Tasse warme Milch. Im vierten Monat wird empfohlen, jeden Morgen 1 Teelöffel Butter mit Kandiszucker zu essen. Im fünften Monat, oder vom fünften Monat an, so wird empfohlen, die Hauptmahlzeiten jeden Tag mit etwas mehr Ghee anzureichern, bis zu 4 Teelöffeln. Sechster und siebter Monat wird empfohlen, die süßen Kräuter mit Ghee zu essen, idealerweise auf deinem nüchternen Magen. Zum Beispiel Ghee mit einem 1/4 Teelöffel Chatawari oder Süßholzpulver. Im achten Monat Grießbrei mit Milch, Rohrzucker und verschiedenen Getreidesorten, wie zum Beispiel Reis oder auch Weizen. Ich bin ja jetzt kein Fan von Weizen. Im neunten Monat, also vor Beginn des neunten Monats an, empfiehlt die ayurvedische Medizin, täglich Vaginalöl zu verwenden. In dieser Zeit kann ein Ayurveda-Therapeut auch einen ayurvedischen Vaginaleinlauf mit medizinischem Kräuteröl verabreichen. Beide Maßnahmen bringen Aquana, Quata, das ist wichtig für die Entbindung, ins Gleichgewicht und soll einfach für eine reibungslose Entbindung sorgen. Was ganz wichtig ist zu vermeiden, da gibt es auch einige Dinge in der Schwangerschaft. Sobald du weißt, dass du schwanger bist, solltest du Aloe Vera nicht mehr innerlich einnehmen und Arzneien absetzen, die Aloe Vera enthalten. Zur äußerlichen Anwendung, zum Beispiel Hautirritation, da kann Aloe Vera weiter eingesetzt werden. Auch die Anwendung des bereits mehrfach erwähnten Vaginalöls, das ebenfalls Aloe Vera enthält, gilt als äußerlich und wird sogar besonders empfohlen. Schwer verdauliche Nahrungsmittel sollte man weitgehend vom Speiseplan streichen. Käse gehört auch dazu zu schwer verdaulich. Frischkäse wäre allerdings eine gute Alternative, kann gelegentlich in kleinen Mengen zum Mittagessen gegessen werden und auch Speisen aus raffiniertem Mehl wie Weißbrot, Kekse, Kuchen, Backwaren. Ihr wisst, was ich meine. Also alles das, wo auch Hefe mit drin ist und Backsoda, Natron, Backpulver, was alles da drin ist. Das lieber nicht. Lieber auf Brot greifen, die aus Vollkornmehl bestehen. Und es sollte frisch sein. Und wenn es geht, auch vor dem Verzehr toasten, dann ist es noch schön warm. Und bei Kuchen und Gebäck können auch Glasur und Dekoration schädliche Stoffe enthalten. Das sollte man dann auch lieber meiden. Genau wie Chips, wie Knabbereien, wo ganz viel Salz, Fett, Geschmacksverstärker drin sind. Die haben einfach keinen Nährwert. Warum soll man das dann essen in der Schwangerschaft? Laut Ayurveda überhaupt nicht empfohlen. Auch kohlensäurehaltige Getränke enthalten einfach unter Druck gesetztes Gas. Die Kohlensäure schwächt das Verdauungsfeuer, kann auch eine Vaterstörung verursachen. Also lieber stilles Wasser mit Zitronensaft, Kokoswasser oder auch Kräutertees. Fermentierte Nahrungsmittel wie Käse oder auch Sauerteigbrot liegen sehr schwer im Magen und können auch zu einem Ungleichgewicht führen. Auch nicht empfohlen. Empfohlen sind natürlich auch nicht die Fertiggerichte, wo ganz viele künstliche Farbstoffe drin sind oder auch Süßwaren, Softdrinks, sogar für manche Gerichte, die in Restaurants serviert werden, gilt das, dass gewisse Farbstoffe ein paar Problemchen machen können im Verdauungstrakt und auch die Zusatzstoffe im Körper, die können sich ansammeln, negativ auf die Nieren, auf die Leber auswirken und daher auch auf die Entwicklung des Fötus. Genau, und schwangeren Frauen wird oft geraten, Eier auf ihren Speiseplan zu setzen. Steht nicht im Einklang mit den ayurvedischen Richtlinien. Eier sind schwer verdaulich, die werden vom Körper nur ganz schwer verstoffwechselt. Außerdem fördern sie eine Ansammlung von organischen Giftstoffen im Körper. Und wenn die Gebärmutter immer größer wird, verlangsamt der daraus resultierende Druck auf den Darm sowieso schon den Verdauungsprozess, auch die Progesteronbildung verlangsamt das auch alles. Und unter diesen Umständen ist es sehr, sehr schwierig, Nahrung zu verdauen, die Pitta vermehrt, also wie zum Beispiel schwere Fleischgerichte. Deswegen lieber Geflügel, Fisch. Falls nicht vegetarisch, dann lieber Geflügel und Fisch essen. Es gibt sogar eine Empfehlung für den ganzen Tagesplan nach Uhrzeit und nach Mahlzeiten. Wollt ihr das mal wissen? Ist ganz interessant. Also empfohlen wird ein Frühstück zwischen 8 Uhr bis 8.30 Uhr. Und da sagen die, esst gerade mal so viel, dass du gegen Mittag wieder einen gesunden Appetit hast. Achte drauf, dass das Frühstück frisch, warm, nahrhaft ist, dass es hauptsächlich aus Getreide besteht. Ideal eignen sich Haferreis und Amaranthflocken oder auch Weizenries. Kann man auch als Porridge machen. Auch Porridge-Fertigmischungen sind ganz gut, wenn es morgens mal schnell gehen muss. Zusammen mit dem Frühstück kann man auch das Panchamrita-Rezept machen. 3 bis 4 Mandeln über Nacht in Wasser eingeweicht, dann geschält. Eine Feige über Nacht in Wasser eingeweicht. 5 bis 7 Rosinen, ein Glas heiße Milch mit 2 Teelöffeln Shatavari Kalpa. Ayurvedische Nahrungsergänzungsmittel wie Rosenmarmelade kann man auch noch mit dazu tun. Und um 10 Uhr bis 10.30 Uhr frisch geschnittenes Obst oder auch ein Glas frisch gepresster Fruchtsaft. Mittagessen um 12.30 Uhr bis 13 Uhr sollte natürlich auch frisch zubereitet sein. Leicht verdaulich, von Natur aus Sattfisch und alle notwendigen Nährstoffe enthalten. Auch da nur so viel essen, dass keine Schwere aufkommt. Ein ideales Mittagessen besteht aus Linsensuppe, Reis, einer Blattgemüse- oder Hülsenfrüchtensorte, einem weiteren Gemüse, das kein Blattgemüse ist, dann Fladenbrot, gewürzten Dal, Salat und frischer Buttermilch. Also als Nachmittagssnack 17 Uhr bis 17.30 Uhr ein Glas Milch mit 2 Teelöffeln Shatavari und 1 Teelöffel Rosenmarmelade. Und falls man noch Hunger hat, kann man auch noch zusätzlich eine Scheibe gebutterten Toast, Reisflocken oder Puffreis essen. Und Abendessen wird so am frühen Abend empfohlen, so circa 19 Uhr. Idealerweise ist es warm, es ist frisch gekocht, es besteht aus einer Suppe Reis, Linsen, Gemüse, Fladenbrot und am besten, ja, wie gesagt, am frühen Abend einnehmen, da das Verdauungsfeuer in der Nacht schwach ist und auch keine körperliche Aktivität stattfindet. Besonders bei Schwangeren sollte es leicht verdaulich sein, nicht zu üppig ausfallen. Also die Ernährung in der Schwangerschaft muss die Mama und das Ungeborene auf jeden Fall beide nähren, denn die Entwicklung des Embryos wird dadurch gut unterstützt. Es kann dazu beitragen, dass ausreichend Muttermilch gebildet werden kann. Und als ganz natürlicher Eiweiß- und Kalziumlieferant ist Milch sehr empfohlen. Auch eine lakto-vegetarische Ernährungsweise kann den Eiweißbedarf in der Schwangerschaft decken. Man muss also nicht zwingend Fleisch essen. Zu den wichtigsten und leicht verdaulichsten Gemüsesorten zählen Kürbis, Spinat, Möhre und auch Kartoffeln. Und was ich gerade auch schon gesagt habe, nehmt die Mahlzeiten achtsam ein, mit viel Respekt. Und langsam kauen, entspannt essen. Auch die Nahrung würdigen ist ja so ein Thema, was wir in unserer westlichen Welt nicht so sehr gelernt haben, wie vielleicht auch andere Kulturen, wo man vielleicht vorher noch ein Gebet spricht oder in Indien ist es noch ganz weit verbreitet, vor den gemeinsamen Mahlzeiten einmal innezuhalten als Familie, ein kurzes Gebet oder auch eine Danksagung zu sprechen. Und das erinnert einfach daran, dass das Essen nicht nur dazu gedacht ist, den Magen zu füllen, sondern auch achtsam und mit Respekt gegessen werden sollte. Also als eine Gabe an Angi sozusagen, das Verdauungsfeuer im Körper. Und deshalb bittet man das Feuer in uns, die Nahrung zu akzeptieren und zu nähren. Ja, und wer sich das alles noch genauer anschauen möchte, der kann ja mal reinschauen in das Buch Glückliche Schwangerschaft, Glückliche Babys von Dr. Sri Balai Tambe und Dr. Med Jasmin Kushpurvarandi Gutja. Und so in Kürze würde ich jetzt sagen, habe ich so ganz viele wichtige Punkte schon mal angerissen. Ich könnte es noch ergänzen mit Bewegung, also leichte Bewegung, Spaziergänge zum Beispiel. Oder auch sanftes Yoga kann man gut machen. Da sind auch Yoga-Übungen drin. Da sind Rezepte drin, die man in jedem Monat empfohlen bekommt. Also da sind noch ganz viele Infos drin. Wer sich dafür interessiert, schaut da gerne mal rein. Es ist hier eine unbezahlte Werbung. Ich habe das selber hier bei mir zu Hause liegen gehabt die ganze Zeit und habe auch einiges daraus gemacht. Ja, und wenn ihr auf eurem Weg zum Wunschkind gerade noch seid, ich drücke euch fest die Daumen, dass ihr genau darauf noch stößt und das findet, was euch helfen kann. Ich wünsche euch ganz viel Liebe, ganz viel Glück. Für diejenigen, die jetzt zuhören, die gerade schwanger sind, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Passt gut auf euch auf, passt gut auf euer Baby auf, genießt euer Leben und fokussiert euch auf das Positive. Das ist so mein Wunsch an euch, dass ihr einfach eine schöne Zeit habt, die euch Kraft gibt, die eurem Baby Kraft gibt. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Abonniert doch gerne meinen Podcast, wenn ihr das bisher noch nicht getan habt, oder bewertet ihn sehr gerne. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen mit der nächsten Folge. Bis dahin habt einfach eine wunderschöne Zeit. Tschüssi.